Hallo ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mauscast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme
und Serien.
Heute haben wir
ein ganzes Streaming-Angebot mit dabei.
Ja, also wir haben heute mit dabei Camp Rock 3 auf Disney Plus, dann Sterling Point, eine neue Serie bei Amazon Prime, House of the Dragon, einmal Fazit zur dritten Staffel. Und Helmi hat jetzt Adults Season 1 nachgeholt,
ja,
weil die zweite Staffel ja Ende des Monats rauskommt.
Ganz genau, ich habe mich vorbereitet.
Korrekt.
Musste aufholen.
Ja, womit fangen wir denn an mit Camp Rock?
Sagen wir mal Camp Rock.
Camp Rock.
Wir sind die ganze Zeit schon wieder drin, aber that's the point von den alten Liedern. Und wir werden gleich dazu kommen, warum nur die alten Lieder? Also, Camp Rock 3, Regie hat Veronica Rodriguez geführt. Nach 16 Jahren die Fortsetzung von Camp Rock. Der erste kam 2008 raus, der zweite 2010 und jetzt, 16 Jahre später, der dritte. Man muss ja sagen, die ersten beiden waren schon so Disney-Kultstatus. Ja. Das heißt, es wurde auch die ganze Zeit so ein bisschen mit dieser Nostalgie und so gespielt.
Bisschen, sagt sie.
Ein bisschen. Ja, zu 100%. Denn mit dabei sind wieder Connect 3, unsere Jonas Brothers, basically. Die kehren zum Camp Rock zurück, das inzwischen von Connie Torres geführt wird, von der Mutter von Mitchie, die ja die Hauptcharaktere der ersten beiden Filme waren. Und ja, die Band Connect 3 braucht einen Voract, weil der Geplante jetzt einfach ganz spontan abgesagt hat. Und dazu kehren sie zum Camp Rock zurück, um dort einen Wettbewerb starten zu lassen. Und die Person, die das gewinnt, darf der Voract sein. Und am Ende ist es noch so eine Gruppe von 5 Jugendlichen, die in die nächsten Runden kommen und diesen heiß ersehnten Platz kämpfen. Aber es entsteht eine Freundschaft.
Ja.
Ja.
Also man muss sagen, dass dieser Film gar nicht funktioniert. Und das, was funktioniert, ist halt die Nostalgie da dran. Also wenn dann so bestimmte Sätze reproduziert werden oder ja, Lieder reproduziert werden, alles andere, and I'm very sorry to say it, funktioniert nicht. Also, weil was du halt vor allem in dem ersten hast mit Mitchie, so dieses Klassending, wie sie überhaupt ins Camp Rock kommt, einfach nur, weil ihre Mutter da dann das Catering übernimmt und so. Und da dann diese ganze so bisschen Cinderella-mäßige Sache, dass
Shane. Ja, diese mystische Person finden muss, die dieses tolle Lied da singt. Ja,
mit dieser wundervollen Stimme.
Eben, und er weiß nicht, dass es Mitchie ist und so.
Und hier hast du das halt gar nicht. Also der Hauptcharakter, sie hat halt irgendwie Beef mit ihrem Bruder, der auch in dem Camp ist. Und das ist aber auch total, das wird uns einfach nur gesagt, dass sie Beef haben. Und die sagen das auch immer wieder selbst, aber in den Interaktionen, die sie miteinander haben,
überhaupt nicht.
Kommt es halt gar nicht rüber. Ja. Und das ist mit allen Sachen da halt irgendwie so.
Ja, es war alles sehr lau. Es gab keine Stakes irgendwie. Man könnte jetzt sagen, ja, dieser Wettbewerb und die wollen das ja alle unbedingt. Aber dafür gab es auch da nicht genug irgendwie Konflikt oder Vorgeschichte, dass man sagen müsste, okay, ich roote für diese eine Person, die das total verdient. Oder ich sehe so den Growth zu dieser Person oder auch musikalisch. Passiert aber einfach nicht. Es bleibt irgendwie alles stagniert die ganze Zeit so.
Ja, und auch die Antagonistin, die es hier gibt, auch da wieder der Bezug zum ersten Camp Rock.
Ja.
Ich weiß ihren Namen gerade nicht mehr, Blondie. So, die hatte halt ja ihre eigenen Issues irgendwie. Ne? Sie hat eigentlich, war es ihr ja wichtiger, die Gunst ihrer Mutter und die Aufmerksamkeit ihrer Mutter zu bekommen, als jetzt wirklich da diesen Final Jam zu gewinnen. Das war ja so ihr Ding und irgendwie so Minderwertigkeitskomplexe auch wieder da durch das mit ihrer Mutter und so weiter. Und hier gibt es halt eine Antagonistin, die ist halt ja bei TikTok irgendwie ganz groß.
Ja.
Und das war's. Also mehr wissen wir über sie nicht. Mehr ist da auch halt nicht zu holen. Und es ist total langweilig, sich das anzugucken.
Ja, und alles fühlt sich so ein bisschen deplatziert an. Mhm. In den ersten beiden Filmen haben wir das ja so, dass die Musiknummern, die dann auch im Camp in der Cafeteria oder so stattfinden, dass die eigentlich immer mit eingebettet sind, vor allen Dingen so, wir jammen jetzt gerade, das ist unser Lied oder hey, das ist unser Start ins Camp und das ist unser Camp-Lied oder so etwas. Das ist alles immer sehr gut eingebettet oder man bekommt mit, wie die Figuren eben Lieder schreiben, wie sie daran arbeiten, wie der sich dann bis zum Ende des Films irgendwie entwickelt. Hier haben wir jetzt aber einfach so Musical-Nummern. Also total unabhängig eigentlich vom Plot fängt sie auf einmal an zu singen und tanzt dann mit dem ganzen Camp rum, was aber so ja gar nicht stattgefunden hat, weil es nur so eine Musical-Nummer ist.
Ja, es ist halt keine Tanzprobe ganz oder genau, so, die da jetzt stattfindet oder halt ein, oh, wir zeigen hier unsere Lieder, sondern ja, einfach da so mit drin und das ist ganz, ganz weird und ja auch im Kontrast zu, ja, zu den ersten beiden, meine ich. Im zweiten ist das auch nicht, oder?
Im zweiten ist es so ein bisschen mehr als im ersten, würde ich sagen, aber trotzdem ist es immer noch so eingebettet, dass es Sinn ergibt, weil dann singen vielleicht zwei Personen ein Duett oder so etwas oder das ist, wie sie kommunizieren. Und es ist auch nochmal anders, als wenn so ein ganzes Camp auf einmal ihre Supporting Dancer sind, die sie ja gar nicht kennen. Also wie halt so eine Musical-Nummer.
Ja.
So. Funktioniert halt nicht. Und auch im zweiten, dann ist das auch schon eine Choreo quasi, die sie zusammen erarbeitet haben, die sie dann nutzen. Deswegen, also es hat einen total rausgerissen. Und dazu kommt, dass es so schlecht vertont war.
Ja, also es hat wirklich gar nicht den Anschein erweckt, als würden sie das gerade in dem Moment singen. Mhm. Also bei allen Performances. Und das war auch im ersten, also wir haben den jetzt halt gerade noch mal geguckt. Und da war das deutlich besser. Ich war also, und ich kann mich vorstellen, dass die da live gesungen haben, aber es wirkte einfach viel mehr so.
Es klang auch zu modern, zu poppig, zu clean,
viel zu clean.
Modern, also es passt ja auch nicht dazu, dass in einem Camp so etwas gesungen wird, was halt so High Quality, Tonstudio, teuer irgendwie. Es hat halt so ein bisschen den Drive daraus genommen und die Atmosphäre und es hat deswegen alles so ein bisschen kalt gelassen. Hm. Ja.
Ja, dazu. Die Emotionen haben gefehlt. Was auch ganz furchtbar ist, ist das Editing. Ja. Also da sind so viele Schnitte drin, so viele unnötige Schnitte. Das ist so Cocomelon-Vibes.
Mitten im Movement auch.
Ja.
Das ergibt keinen Sinn.
Ja.
Also von vorne und hinten nicht. Und ich finde auch die Einbettung der alten Elemente von Camp Rock 1 und 2 haben halt nicht funktioniert. Mm-mm. Weil ja, du hast Connect 3, die sind dann irgendwie dabei, aber nur so halb. Und sind so, ah, great, das ist alles voll cool. Und dann die kleinen Cameos, die kommen. Und dann eben diese Sätze, die noch mit eingeflossen werden. Oder kleine Hints auf das damalige Camp Rock. Was aber erstens gar keinen Sinn ergeben hat, wie was gefunden wurde, genutzt wurde, eine Erlaubnis bestand oder nicht. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen. So, das ergibt schon mal von vorne bis hinten keinen Sinn. Und ja, ist schwierig. Das war nicht gut eingebettet. Das wirkte einfach wie so ein Fremdkörper in so einem super, super clean neuen Disney-Plus-Film.
Ja.
So. Die haben uns mit der Nostalgie einfach gebaitet, könnte man sagen. Und hat funktioniert. Und dann haben wir den Film gesehen und waren maßlos enttäuscht. Ja, ich möchte jetzt auch nichts über die SchauspielerInnen, die Jüngeren, sagen, weil die sind alle irgendwie underaged und die sind da gerade ihren Schauspielweg und so entlang gehen. Deswegen, da schiebe ich es nicht mal drauf, sondern es geht am Ende wirklich aufs Writing und auf die Regie und auch eben
Das ganze Konzept hinter dem Film, da hinkt es ja schon.
Eben, deswegen, also da möchte ich denen nicht die Schuld geben. Ja, viele Schritte wurden irgendwie total übersprungen. Es war alles super random am Ende und du bist so, hey, wie sind wir hier hingelangt?
Ja,
also, es ist halt
es ist eine absolute Katastrophe, ein Hot Mess of a Film. Also wirklich gar keine Empfehlung, also null.
Ja, so ein Rage-Watch.
Ja, Rage-Hate-Watch. Wenn man sich da ein bisschen aufregen möchte. oder die ersten Filme noch mal mehr appreciaten möchte.
Ganz genau, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
Aber darüber hinaus ist es wirklich...
Kann man das wirklich lassen.
Also hat uns echt schon ein bisschen sauer fast gemacht.
Mhm. Ja, also ich kann verstehen, dass halt so welche Filme, Fortsetzungen nach so einer langen Zeit, dass das natürlich wirklich eine Riesensache ist und es ist so schwer, das gut hinzubekommen, allen Leuten gerecht zu werden, der neuen Zielgruppe, aber vor allen Dingen der alten Zielgruppe, weil wir haben die ersten beiden ja geguckt und wir fiebern ja immer noch mit und haben halt diese Verbindung dazu und ich verstehe, dass man so der neuen Generation irgendwie das vermitteln muss, damit die eben auch eine Beziehung dazu aufbauen, aber weder noch hat hier funktioniert, bin ich der Meinung, ich weiß nicht, wie es bei jüngeren ZuschauerInnen ankommt, aber es war so, es war alles sehr lauwarm, nichts Ganzes, nichts Halbes, traurig war das.
Ja. Möchte ich auch gar nicht weiter
mehr wollen wir da gar nicht dazu sagen.
Nee, das reicht jetzt auch.
Ja.
Wollen wir weitermachen mit House of the Dragon, bisschen was Positives?
Yes, lass uns das tun.
Da vielleicht einmal auch, direkt bevor wir jetzt damit einsteigen, diese ganze Was-ist-Bad-Writing-Debatte und auch eine Sache, die Nolan ja letztens zum Beispiel auch in einem Interview gesagt hatte, so, dass Leute denken, nur weil sie eine Trope oder eine Filmtechnik wiedererkennen, dann direkt meinen zu müssen, dass das dadurch schlecht ist, einfach weil sie das erkannt haben, anstatt zu bewerten, quasi wie diese Trope oder die Technik verwendet wurde.
Ja.
Und bei House of the Dragon habe ich auch ganz stark das Gefühl, dass viele Leute halt entweder unzufrieden mit Entscheidungen sind, was ja auch fair ist, darf es ja sein, oder ja, weil sie halt irgendwelche Trope erkennen zu können oder so in die Richtung, dass es dann dadurch automatisch schlechtes Writing ist.
Ja.
Was nicht unbedingt der Fall ist. Du kannst unzufrieden sein mit Sachen, du kannst auch unzufrieden sein mit Charakter, Handlung, Entwicklung und so weiter. Aber das kann ja trotzdem gut geschrieben sein. Ich sage nicht, dass in House of the Dragon alles gut geschrieben ist.
Nein, aber das heißt aber nicht, dass es sofort so disqualifiziert ist, was das Writing angeht. So, ich weiß, I know what you did there.
Ja.
Manchmal ist es ja auch schön, sowas zu erkennen. Also natürlich, wie es angewendet wurde, wenn es kacke angewendet ist, dann kann ich das darauf schieben, dass ich das erkannt habe und dann ist es schlecht. Aber es ist ja auch nice, genau das zu appreciaten, wenn man sieht, wie etwas gut angewandt ist. Ja.
Und ich finde, diese dritte Staffel, die hat so ihre Probleme. Also auch wie in Staffel 2, würde ich sagen, so die ganze Harrenhal-Storylines, die da alle so passieren. Auch dann jetzt noch mit Allison, wie sie dann da hin und dann... So, das ist... Ja, also ich finde allgemein die Figur Allison, die hat am Anfang, war das noch ganz gut und dann hat es sehr stark nachgelassen in der zweiten Hälfte der Staffel.
Ja, sie war sehr facettenreich und sie hatte so einen Antrieb und man wusste wieso.
Ja.
Jetzt wirkt es ein bisschen willkürlicher.
Ja, und es war wieder so, irgendwie, es führte dann auch alles zu nichts. Ja. Also, ja, dieser ganze Strang damit, dass sie dann nach Harrenhal soll, um da dann Aemond umzubringen und dann versucht sie es und dann funktioniert es aber nicht und dann ist sie aber auch schon wieder weg und dann war sie ja, okay, warum bist du denn überhaupt dahin?
Und warum, wer sind jetzt die Dudes, mit denen du chillst? Ach, sind die mitgekommen oder nicht? Aber als ihr losgegangen seid, wart ihr doch irgendwie nur drei Leute und blablabla.
Ja, keine Ahnung.
Da, okay, wieder die ganze Time-Geschichte, wie weit ist was von was entfernt, wie viel Zeit vergeht. Auch das ist hier wir, das war auch schon bei Game of Thrones wir.
Ja.
Checker aber.
Ja, da gibt es hier so ein paar Sachen, wo das wirklich sehr wirr ist. Also zum Beispiel mit Gawain, der dann ja nach Tumbleton geht, nachdem er sich von Crispy Cole getrennt hat, schweren Herzens. Und dass er dann da einfach so mir nichts, dir nichts, so gefühlt am nächsten Tag an die Tür klopft und so ist, ja, hier bin ich jetzt und mir geht's auch eigentlich gar nicht so schlecht, obwohl er in der Szene davor gefühlt einfach noch so völlig am Ende war. Und
Ende und Heartbreak. Ja, that man was in love.
Ja, und also so solche Sachen. Aber ich finde sonst overall ist es eine echt gute Staffel. Also es ist Meckern auf hohem Niveau. Und ich finde vor allem Rhaenyras Arc sehr spannend, sehr interessant, auch wie sich das alles mit, wie heißt sie denn hier, unsere Missaria. Ja. Wie sich das mit der alles entwickelt und dann, wie sie so zwischen Damon und ihr hin und her pendelt, so ein bisschen. Ja, das fand ich schon cool.
Ich fand es auch sehr interessant, weil man ist so verschiedene Phasen irgendwie durchgegangen. Mhm. Am Anfang war es so, okay, sieht die Lulu, ist sie unsicher? Das spielt noch rein, so, okay, sie hat den Thron. Und dann damit einerseits überfordert zu sein, aber man sieht gleichzeitig, dass sie ja eigentlich eine gute Intention hat, wie sie mit Sachen umgeht. Sie weiß nicht, wie sie es machen soll. Sie macht es nicht unbedingt richtig. Aber man hat so das Gefühl, okay, sie hat gute Intentionen, sie möchte das irgendwie gut und fair für alle hinbekommen, abgesehen natürlich von Team Green. Was man mit denen machen sollte, ist eine ganz andere Geschichte, aber was das Volk, ne, von King's Landing und so angeht. Aber dann eben der Switch von Überforderung zu Verzweiflung, weil sie nicht so anerkannt wird, wie sie es erwartet und erhofft hat, zu oh, she's going crazy now.
Ja, so diese ganze Trauer, die sie ja auch durchlitten hat, also durch die Verluste ihrer Söhne.
Ja.
Und so was du jetzt quasi gerade meintest, so der Verlust an Vertrauen in sie, ja auch von den Leuten um sie herum und von eben dem Fußvolk und so weiter und von ja auch den großen, also von nicht, also von Leuten, die sich ihr eigentlich verschworen hatten und so, das finde ich alles schon sehr spannend. Und dann jetzt auch, als sie dann erfährt von Aegons und Sunfires wieder auferstehen quasi, weil sie ja auch so viel Wert selbst legt auf so Symbolik und weil sie ja in der ersten Staffel da diesen White Heart sieht und das ist für sie ja so das Zeichen, dass sie wirklich die Auserwählte ist und sie auf diesen eisernen Thron gehört. Und jetzt halt sowas mit Aegon und Sunfire ist ja dann für sie auch, muss halt für sie voll dann krass sein von dieser Symbolik auch einfach her. Und das, finde ich, wurde dann auch gut dargestellt.
Eben, wie sie irgendwie dazu getrieben wurde, also nicht aktiv von jemanden, aber von der ganzen Situation, dass sie sich eben vor die Menschen stellt und da anfängt, über Aegon the Conqueror zu reden und der Prophezeiung. Und the prince that was promised and that she it is. Mhm. Dass sie es ist. Und man dann merkt, das ist total wir. Die Leute checken nicht. Warum sollten die Leute denn checken? Aber wirklich diese Verzweiflung zu sagen, hier ist auch Symbolik. Ich bin die Symbolik. Ich hier. Mhm. Was aber natürlich viel, viel schwerer ist im Gegensatz zu einem König, der irgendwie wieder zurückgesehnt wurde, obwohl die nicht mal wussten, dass das ein Arschloch war. Mhm. Kommt ja nicht immer so durch beim Volk.
Und Mann ist trotzdem noch Mann.
Ganz genau. Und dann das mit Sunfire und so. Ja, schwierig. Ich checke, was da mit dir passiert ist. Aber gleichzeitig bin ich so, oh no, es kippt. Und das macht mir Angst und ich weiß, das ist ihr Character-Arc und so, aber es tut natürlich so ein klein bisschen weh, wenn du bist so, ich bin Team Black und auf einmal so bist du so, Konflikt.
Und eigentlich ist das ja genau der Punkt der Sache. Es gibt eigentlich kein Team, also es gibt keine Teams, es gibt keine Seite, auf der man irgendwie stehen sollte, weil das die bessere Seite ist. Also klar kann man diskutieren über Rhaenyras Thronanspruch und die Misogynie und so, die da halt patriarchale Strukturen und so weiter, die da vorhanden sind. Aber an sich ist ja keine von den beiden Seiten gut.
Nee, eben.
Die haben beide Kriegsverbrechen begangen.
Ja.
Und also, ne, müssen wir jetzt hier nicht auflisten, aber Damon ist auf der keine weiße Weste.
Nope.
So, und ja, deswegen, das finde ich halt, es hat Spaß gemacht, sich das anzugucken irgendwie, wie das jetzt eben auch, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass sich das so ein bisschen mehr ausgeglichen hat, auch wie die Serie das erzählt, dass die Serie halt nicht mehr so krass Team Black ist.
Und dann eben auch diese ganze Story mit Aegon, der mit, wie ist der Typ?
Larys?
Larys, that man. Das, was die da durchleben. Mhm. Eben, man fängt langsam an, Aegon irgendwie zu mögen. Und ich hatte letztens auch ein Video gesehen von jemandem, Und sie meinte, dass es vielleicht von Anfang an gar nicht so intendiert war, dass Aegon quasi Sympathie bekommen wird durch diese Storyline, sondern dass das auch so ein bisschen ist, was Tom daraus gemacht hat,
Ja.
wie er spielt, wie er den Charakter irgendwie zum Leben erweckt. Und ich kann mir vorstellen, dass dadurch wirklich so ein bisschen sich die Storyline auch so ein bisschen shiftet, weil man vielleicht ansonsten nicht ganz so viel irgendwie Mitleid oder Zuspruch gehabt hätte. Aber jetzt ist man so, okay, ist eine funny Side-Comedy in a way. Und
Ja.
okay, hat er jetzt einen Redemption-Arc oder not? Und dann denkst du in der Zwischenzeit irgendwie nur so, ah ja, okay, ist er jetzt doch gut? Obviously not. Aber dann auch wieder zum Ende, wo du wieder seine Intention verbalisiert hörst und du bist wieder, nein, eigentlich ist er immer noch derselbe.
Ja,
Ja.
aber halt auch irgendwie nicht. Und das
Irgendwie,
ist
ja, es
so
ist
ganz
so,
spannend.
ja.
Und auch, also so, Tom Glen Carney hat ja auch immer wieder wohl dafür gesorgt, dass Sachen dann doch nochmal anders stattgefunden haben. Also ja, ganz am Anfang, wo er mit Larys da erwischt wird in diesem Karren.
Ja.
Und im Skript stand dann, dass er halt dann schon sich einfach hinkniet. Und da war Tom so, nee, das würde Aegon nicht machen. Das würde er nicht
Nein,
machen.
eben.
Und ist auch, hat er auch recht.
Ja.
Und so solche Sachen, das finde ich dann doch ganz spannend, wie kollaborativ dann doch so ein Prozess auch sein kann. Ja,
Ja.
deswegen, es macht auch immer so Spaß, sich diese The House That Dragons Built, heißt die so,
Ja.
diese Behind-the-Scenes-Serie
Genau.
dazu halt anzugucken.
Sehr, sehr spannend, ja.
Ja, also ja, wir hatten Spaß mit
Wir
der
hatten,
Staffel.
ja. Viele lustige Vocal-Stims kamen dabei.
Ja, I'm alive.
I'm
Ja.
alive.
Was würdest du der Staffel so geben in Sternen?
Vier.
Ja, ich auch.
Ja.
Ich habe es überlegt, vier.
Ja.
Ja.
Doch, ist Luft nach oben. Aber das ist auch voll fair. Auf jeden Fall auch besseres Staffelfinale natürlich als in der letzten Staffel. Und darüber haben wir ja auch schon geredet, so
Ja, zu
dass mehr,
Genüge.
ganz genau, sollten mehr Folgen sein, bla bla bla. So, I get it, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Es ist trotzdem satisfying, ein anderes Ende in a way zu sehen. Weil ich finde, hier bricht dann ja jetzt noch mal was Neues an.
Ja,
So
und
wie es
Buchfans
ist.
haben jetzt halt Sorge, wie sie
Oh.
das jetzt alles noch abhandeln wollen, was noch alles passiert,
Ja.
weil wir ja quasi, uns fehlen ja vier Folgen, wenn man von 10 Folgen Staffeln ausgeht. Also in
Ja.
Staffel 2 haben 2 gefehlt und jetzt fehlen 2. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich 4 Folgen im Verzug. Das heißt, wir kriegen in der nächsten Staffel aber auch wieder nur 8. Das heißt, eigentlich sind nur noch 4 Folgen quasi übrig, wenn man so rechnen möchte.
Ja.
Aber naja, die kriegen das schon hin, das wird schon,
Das wird
irgendwas wird es schon
schon.
werden. Und wir
Also,
gucken schon, was ja eh.
sagen wir mal so, schlimmer als das Game of Thrones Ende kann es nicht
Kann
werden.
eigentlich nicht nehmen.
So, man muss positiv denken.
Ja.
Ja.
Ja. Wollen wir als nächstes Adults oder Sterling Point?
Lass uns Adults machen. Und zwar die Comedy-Serie Adults auf Disney Plus. Wie gesagt, am 28. August kommt die zweite Staffel raus. Deswegen hatte ich das jetzt nachgeholt. Creator der Serie sind, ich sage das jetzt auf Deutsch, Ben Kronengold und Rebecca Shaw. Auch lustig, eins auf Deutsch, das andere auf Englisch. Aber gut, es geht um fünf Freunde, die zusammen in einem Haus in Queens in New York leben. Und deren Quarter-Life-Crises und Arbeitsleben, Gesundheit, Freundschaft, Dating, Ups and Downs, alles ein bisschen unhinged, sehr unhinged. Darauf zielt die Serie eben auch ab. Mit dabei sind Owen Teal. Er war ja auch bei Overcompensating und aktuell sehr, sehr viel auf meiner For You. Wegen seines Podcasts.
Ja.
Ist auch mal ganz lustig. Dann haben wir, ich sag das jetzt auf Finnisch, weil das ein finnischer Name ist. Das ist, ihr werdet ihn nie wieder so hören. Deswegen, Jack Inanen. Er ist vor allen Dingen bekannt durch Social Media und er war in der letzten Zeit auch so ein bisschen im Gespräch, weil er sich für die zweite Staffel Heated Rivalry gepitcht hat und gehofft hatte, dass er da eine Rolle ergattert. Soweit ich weiß, spielt er auch Eishockey. Er ist Kanadier, also wird es auch Sinn ergeben. Wir haben ja jetzt so das Casting von Heated Rivalry bekommen. Es sind ja aber auch noch nicht alle raus.
Und ich hoffe, dass er, wenn er keine richtige Rolle hat, dass er wenigstens irgendwie eine kleine Cameo kriegt. Ganz oder so. Genau. Das finde ich halt schon das Mindeste.
Weil das wäre auch echt funny, weil er hat das sehr nach außen getragen. Und er ist hyped, er möchte.
Ja.
Deswegen bin ich gespannt, ob da irgendwas kommt oder nicht. Vielleicht so ein Easter Egg. Ja. Und dann haben wir, damit wir auch unsere Frauen nicht vergessen, Lucy Freya und Amita Rao, würde ich jetzt sagen. Die sind eher unbekannt, hatten vorher nicht so große Rollen, aber ich finde, mit der Serie haben sie einen ganz guten Durchbruch. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das in der Zukunft ein bisschen ändert und größere Projekte auch kommen. Ja. Es gibt wie viele Folgen?
Sind es dann jetzt 11
mit dieser Prequel-Folge? Ganz genau. Aber das hatte mich verwirrt. Ich hatte von vornherein alles durchgeschaut. Dann fragte mich Nina aus über die Prequel-Folge. Und ich war so, hä, welche? Das ist inzwischen die erste Folge.
Ja.
Ist ganz am Anfang. Das ist die Prequel-Folge.
Die Marathon-Folge.
Ganz genau. In der vier Freunde Paul Baker adoptieren, basically, der dann auch ins Haus einzieht und auch nur Paul Baker genannt wird.
Ja, und die haben das, die Theorie ist, ich glaube nicht, dass das bestätigt ist, aber das halt, weil die erste Folge, die fängt schon sehr, also die ursprüngliche erste Folge, die Pilotfolge, sagen wir mal so, die fängt sehr speziell an. Da musste ich mich auch durchkämpfen.
Ich habe schon wieder vergessen.
Das ist die U-Bahn-Szene.
Ah, oh. Ja.
Ja.
Mhm.
Und die Theorie ist, dass das so viele Leute halt abgeschreckt hat, dass die halt gar nicht weitergeguckt haben, weshalb sie eben diese Prequel-Folge also gemacht haben, aber dann vor allem die eben auch so vorgesetzt haben vor die ursprüngliche Pilotfolge, damit, wenn Leute das jetzt anfangen, das zu gucken, die halt einen deutlich sanfteren Einstieg haben.
So wie ich das hatte. Ich bin danach diese Folge suchen gegangen, bis es dann langsam gedämmert hat, so dass das die Folge ist.
Ja.
Ja, vermarkten sie auch jetzt auf Disney Plus nicht als Prequel-Folge. Ja.
Ich habe die damals geguckt, als die rauskam, deswegen bei mir ist eine Weile her. Habe sie auch geguckt, bevor sie in Deutschland rauskam. Und musste mich da am Anfang auch so ein bisschen schon nicht zu zwingen in dem Sinne, aber ich hatte halt so ein paar Clips bei Social Media gesehen, so. Ich glaube, da waren auch noch gar nicht alle Folgen draußen, aber ich war so, das sieht irgendwie ein bisschen fun aus. Hat dann schon einen Moment gedauert, weil der Humor schon speziell ist und das war auch zu der Zeit, wo auch Overcompensating rauskam. Und gefühlt hatte ich Overcompensating davor schon irgendwie zumindest ein paar Folgen oder so gesehen. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Und das ist halt ein ganz anderer Humor.
Ja.
Und diesen Übergang zu schaffen, das war ein bisschen schwierig für mich. Ich bin jetzt aber hyped für die zweite Staffel. Mhm. Im Gegensatz
zu mir.
Ja.
Ich bin nicht hyped. Ich bin gespannt, was sie tun. Das Jahr, ich bin nicht hyped. Also im Vergleich zu Overcompensating finde ich, das halt ist ein krasser Unterschied. Und ich mag Overcompensating auch einfach deutlich, deutlich, deutlich.
Ja, ich auch.
Deutlich mehr. Ja,
also 100% agree.
Ja, also ich hatte auch meine Schwierigkeiten reinzukommen, das auf jeden Fall. Ich kann nicht sagen, dass ich komplett reingekommen bin. Das glaube ich eher weniger, aber es wurde besser.
Mhm.
Es wurde besser. Irgendwann mal gewöhnt man sich dran. Was ich aber immer sehr schwach bei Komödien oder Comedy-Serien finde, ist das Writing, weil oft, sage ich mal, eklige Szenen oder Sachen mit irgendwelchen Körperflüssigkeiten oder so genutzt wird, also so ein Ekel genutzt wird, um Comedy zu schreiben.
Mhm.
Und ich finde, das ist so ein echt trauriges Trittbett, weil wenn du gut schreiben kannst, dann brauchst du das nicht. Gute Comedy braucht keinen Ekel. Wenn du gut Comedy schreiben kannst, dann musst du gar nicht darauf zurückgreifen. Und ich finde es halt immer sehr schwach, wenn darauf zurückgegriffen wird. Und in dieser Serie ist das halt auch sehr oft der Fall. Also es ist jetzt nicht so einmal, sondern irgendwie ist immer irgendwas. Und das finde ich dann auch einfach nicht lustig. Ich ekel mich nur und das ist ja, bin ich nur wieder so, ach, schwach.
Ja, verstehe ich.
Da habe ich so meine Probleme mit.
Es ist bei mir, wie gesagt, bei mir ist eine Weile her, das ist bei mir jetzt nicht so hängen geblieben, dass das so ein starker Faktor irgendwie war. Aber ja, also ich fand aber auch schon, manche Szenen, die du halt, da haben wir schon drüber gesprochen, nicht so witzig fandst. Es gibt so eine Szene in so einem Waffengeschäft, wo dann halt Paul Baker mit dem, der da arbeitet, spricht. Und dann ist es halt so, fand ich diesen Dialog sehr witzig, weil dann irgendwie gar nicht klar wurde für Paul Baker, wer dieser Mann, der ihm da gegenübersteht, ist und was der für eine politische Einstellung hat und so. Und weil er dann auf einmal irgendwie sehr queer-freundlich ist, aber gleichzeitig halt in einem Waffengeschäft arbeitet. Und
viele Gegensätze.
Ja, so, und das war, das fand ich schon witzig. Da gibt es schon immer wieder Momente. Die Serie hat auch ein fantastisches Konzept erfunden. Und zwar das Konzept von Mindwipe. Da gibt es auch eine Geste dann dazu, die sie dazu immer machen. Und wenn sie Mindwipe sagen, dann ist das, was jetzt gesagt wird, man muss es davor einmal sagen, muss es quasi ankündigen. Dann kann man etwas sagen, was dann danach wieder komplett vergessen werden soll.
Also politisch komplett unkorrekte Sachen oder sehr anhinschte Sachen.
Ja, oder peinliche Sachen. Sowas. Und dann sagt man das davor, dann sagt man die Sache und dann sagt man danach zusammen halt nochmal Mindwipe.
Und dann ist es weg.
Ja, und ich habe das schon mit so ein paar Leuten jetzt gefühlt irgendwie etabliert, weil das einfach eine sehr praktische Sache ist. Wenn man einfach irgendwas sagen möchte, wo man so ist, okay, ich muss das jetzt mit wem teilen, weil ich möchte da nie wieder drüber sprechen müssen.
Man ist danach einfach ein bisschen erleichtert.
Ja.
So, manchmal muss ja das, was im Kopf passiert und man weiß, okay, das ist jetzt gerade nicht ganz korrekt, das haben wir alle und das ist auch normal und das ist auch verständlich, egal wie, sag ich mal, ne, gut wir politisch aufgestellt sind, hat jeder mal irgendwie einen falschen Gedanken oder ist so, oh.
Oder da kommt dann die internalisierte Misogynie mal ein bisschen durch oder
nö,
so.
Eben, das sind halt Mechanismen, die ja absolut verständlich sind und die kann man auch mal rauslassen in so einem Moment, dann sind sie auch raus und dann kann man wieder, kann man weitermachen ohne. Und es hilft manchmal, so ein Release zu haben.
Ja, und ja, das mochte ich halt an der Serie. Da sind so ein paar so Charakterdynamiken, vor allem Anton, also Owen Teal und Paul Baker, also Jack.
Inanen.
Danke. Die haben eine ganz lustige, spannende Dynamik. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie das jetzt allgemein weitergeht in dieser Freundesgruppe, weil es halt schon mit einem Cliffhanger so ein bisschen aufhört.
Ja.
Und es aber auch direkt dann danach wieder ansetzt. Ja, da bin ich gespannt.
Woher Fake News? Innanen. Ja, dieselbe muss mit dazu.
Ja, also ist halt bei Disney Plus, ist schnell weggeguckt, ist eine Comedy-Serie, also die Folgen sind so knapp über 20 Minuten lang. Gibt jetzt halt 11 Stück, wenn wir uns nicht irren.
Ja.
So.
Selbst ich mit meinen Konzentrationsschwierigkeiten habe es geschafft.
Ja, dann genau, ich habe Sterling Point geguckt. Die Serie ist ja gerade in aller Munde. Bei Amazon Prime war die auf Platz 1 der Serien in Deutschland irgendwie. Und ja, bei Social Media jetzt auch schon immer wieder Sachen gesehen. Ich habe die Serie überhaupt nur auf dem Schirm gehabt oder dann auch geguckt, weil ich so einzelne Clips bei Twitter gesehen hatte. Und ich habe mich dann, ein bisschen queerbaiten lassen, sage ich jetzt einfach mal. Also es gibt da schon eine lesbische Beziehung, die da auch ja schon viel Raum und Zeit in der Serie auch mit einnimmt. Ich dachte aber, dass sie zentraler für den Plot an sich wäre. Weil die Figuren sind zwar viel da und die Beziehung ist auch viel Thema, aber die Beziehung ist nicht relevant für den eigentlichen Handlungsstrang, würde ich jetzt sagen. Der eigentliche Handlungsstrang ist nämlich wie folgt.
Das sind dann wieder eher so Sidekicks, Lesbian Sidekicks.
Schön. Ja, beziehungsweise die eine davon ist schon, die Ausgangssituation ist, Annie und ihr Zwillingsbruder Connor, gespielt von Ella Rubin und Keen Ruffalo, das ist der Sohn von Mark Ruffalo.
Gar nicht auf dem Schirm gehabt.
So, die sind Zwillinge und die werden adoptiert von einem Ehepaar, weil der Vater zeugungsunfähig ist. Die Mutter verstirbt dann irgendwann schon als sie noch jung sind, ich glaube irgendwie 3 Jahre alt oder so. Und ja, das ist so die Ausgangssituation. Also die leben mit ihrem Vater zusammen, sind jetzt 17 Jahre alt und dann bekommen sie durch eine Anwältin auf einmal mit, oha, der Großvater ist gestorben. Der Großvater, von dem sie aber eigentlich gar nicht so richtig wussten, dass der existiert. Mhm. Und als würde das noch nicht reichen, erben sie da auch noch eine kleine Insel in Kanada. Oder was heißt klein? Eine Insel in Kanada. So mit, wo ich auch so dachte, naja, okay, eine Insel, wie groß kann die sein? Aber die hat eine ganze Infrastruktur, diese Insel. Also,
okay.
Ja, ist schon eine Insel-Insel. Also kleine Insel-Insel, aber...
Insel.
Insel. Annie, wie sie dann halt so ist, weil die auch gerade in irgendein besonderes Summer-Camp nicht reingekommen ist. Wobei nicht Summer-Program, sorry, das sagt sie auch selbst in der ganzen Serie, dass es kein Camp ist. denkt sich, naja, was soll's? Fliege ich da jetzt halt mal hin, ne? Zu der Insel und guck mir das mal an, was uns dieser Großvater da hinterlassen hat. Irgendwie wirkt der Vater auch ein bisschen suspicious, weil irgendwie hat er denen das ja verheimlicht, dass es den irgendwie gibt. Und dann reist sie dahin, ist dann in diesem Haus von dem Großvater und trifft dann da auf Ramona, unsere Lesbe vom Dienst, die 1:1 aussieht wie die Adoptivmutter von eben den Zwillingen. Das heißt, die muss ja noch ein leibliches Kind gehabt haben.
Hm.
Oha, sagen wir da.
Oha.
Oha. Ja, und das wirft dann natürlich noch mehr Fragezeichen auf, als dass sich da irgendwelche gelöst oder beantwortet haben. Und ja, da gründet sich dann auch irgendwie so ein bisschen, Ella wird dann aufgenommen in diese Freundesgruppe, die es da gibt. Und dann geht es auch schon los, dass es mich anfängt zu nerven. Weil wir haben ja noch nicht genug Love Triangle Serien in letzter Zeit gehabt. Ja. Waterboy, Summer I Turned Pretty, keine Ahnung, gibt bestimmt noch mehr. Ja, aber natürlich muss Ella dann zwischen zwei Stühlen stehen und sich denken, möchte ich jetzt den einen, den ich auch noch kenne von damals aus der Schule, oder möchte ich hier den anderen, der hier Local Boy ist?
The Local Boy.
Und dann sagt sie auch noch einen Satz, der mich wirklich richtig abgefuckt hat, personally. Weil dann spricht sie mit Ramona nämlich darüber und dann sagt sie, weil sie dann nämlich zu dem einen sich so hingezogen fühlt, dann sagt sie, ja, ich dachte, ich wäre eigentlich einfach asexuell. Und dann war ich so, girl, girl. Also ja, kann ja sein. Aber das so als so eine Punchline so ein bisschen zu benutzen, fand ich jetzt nicht so cool.
Ich meine, das passiert oft. Also ich kenne viele Frauen, die das dann irgendwie hinterfragen, wenn es auch nicht die richtige Person ist, whatever. Aber es ist ja auch, wie es delivered wurde. Wie war das so? War das halt so eher so ein Witz darüber?
Ja, so ein bisschen. Also weil es dann halt so war, so, was heißt ein Witz, aber so von wegen, ach, puh, zum Glück bin ich es doch nicht. Das war so der Vibe, den ich bekommen habe.
Dass das auch was Schlimmes wäre, ja.
Ja, so und...
The irony. Du hast Lesben in der Serie und dann so welche Aussagen über Asexualität. So.
Ja, und ich finde dann irgendwie im Laufe dieser ganzen Serie, auch einfach, weil die sind ja alle eigentlich super jung, also Ramona müsste, wenn ich das jetzt richtig erinnere, müsste die halt... Ja, dann eigentlich erst ja 15 sein, maximal 16. Und die verhalten sich aber alle, also an sich, altersgerecht von dem, wie reif sie sind. Aber was sie dann so machen für Sachen, verhalten sie sich wieder viel älter. Also so, sie tun dann so, als wären sie so voll erwachsen und könnten schon alles und wüssten alles. Und als würden sie jetzt mit diesen ganzen Situationen gerade voll richtig umgehen und so. Also da so eine gewisse Naivität mit drin. Und ich fand das einfach ultra anstrengend.
Ja, ich finde, das ist auch mal so schwierig, weil dann gibt es Figuren, die jung sind. Dann hat man SchauspielerInnen, die vielleicht einen Ticken älter sind. Aber dann sollen sie wieder jünger spielen und das funktioniert aber nicht. Und dann auch noch so geschrieben, dass dazwischen immer geswitcht wird und dann mit der Differenz, die eh schon da herrscht. Ja, weird.
Ja, und dann kommen da halt immer mehr Informationen irgendwie raus und dann geht es aber auch die ganze Zeit um dieses Liebesdreieck da und dann um diese lesbische Beziehung noch. Aber das hat halt alles nichts mit diesem eigentlichen Mysterium zu tun, dem Ella da ja dann auf den Zahn fühlen möchte. Ihr Bruder kommt dann halt auch noch hinterhergereist und so. Und da werden irgendwie so viele Sachen nur so angekratzt und aber nicht richtig dann zu Ende erzählt. Und dann gibt es nochmal hier einen Twist und da nochmal irgendwie was. Und oh, auf einmal, also dann so Misdirection, wo ich auch so bin, ja, ist ja eigentlich ganz cool, dass man dann erst so ein bisschen fehlgeleitet wird und man so denkt, so, ah, okay, das ist jetzt der Dings. Blablabla. Aber da passieren dann auch schon noch wieder so Side-Stories mit bei. Dann, sorry, auch dann hat hier der Zwillingsbruder, der Connor, also der gespielt wird von Mark Ruffalos Sohn, der hat irgendwie crazy Tension mit der Mutter von dem einen Love Interest, mit Denise. Also, das war, ich war auch so, are they gonna? They didn't.
Oh, thank
Aber
God.
ich war so, are they?
That's also not legal.
Ja, also es war irgendwie fucking hilarious.
Oh.
Ja, also ich verstehe, also, ja gut, aber das ist ja so ein bisschen wie auch mit Off-Campus. Wir verstehen, das hast du ja nur geguckt und ich nicht, aber es ist jetzt auch so, so geht es mir auch so einfach, dass ich nicht verstehe, wie so viele Leute das so krass feiern können. Ich, vielleicht bin ich auch einfach schon wirklich nicht mehr die Zielgruppe.
Ich glaube, also ich weiß jetzt nicht unbedingt die Einschätzung, aber meine Schwester fand Off-Campus zum Beispiel auch gut.
Ja.
Wahrscheinlich Sterling Point auch. Deswegen, also.
Ja, weiß nicht, aber also
Maybe it's
so.
a sexual orientation, I don't know.
Ja, I don't know. Keine Ahnung, hat mich auf jeden Fall nicht abgeholt, hat mich nicht. Also ich musste mich dann echt durchzwingen, durchquälen bis zum Ende hin. Hat mich nicht berührt, hat mich nicht abgeholt. Der eine Schauspieler aber von ihrem einen Love Interest, Daniel Quinn Toy heißt der, der ist auch aktuell in Sunny Dancer zu sehen. Der neue Film, Kino, da sprechen wir nächste Folge drüber.
Ganz genau.
Ja, da hat er deutlich besser auch gespielt als hier. Also hier hatte der auch nicht wirklich was zu tun. Die hatten alle, also ja doch, manche von denen hatten schon ein bisschen was zu tun, aber manche von denen halt auch ja, nicht. Naja. Ist ja auch egal eigentlich,
Egal.
weil ich würde das nicht empfehlen. Ich habe dem 2 Sterne gegeben. So.
Mehr Camp Rock 3.
Ja, also könnte schlechter sein, könnte aber halt auch deutlich besser sein. Da fand ich halt Summer Eye Turned Pretty noch unterhaltsamer.
Ja, das fand ich dann schon wieder so schlecht, dass es halt wirklich Fun war.
Ja, und da hattest du halt nicht so diese 50 Milliarden Side-Stories. Vor allem ja auch jetzt nur innerhalb von einer Staffel. So, manchmal waren ja 3 Staffeln und es hat sich dann so alles entfaltet und ja, keine Ahnung. Ja, also,
Little much.
wenn ihr so Hirn aus, Fernseher anmachen wollt, dafür eignet es sich.
Machen wir
Ja.
uns nicht.
Ja. Kommen wir zu unseren Mäusen der Woche.
Ganz genau.
Wer ist denn deine Maus der
Ich habe
Woche?
zwei.
Oh, du
Ich habe
machst mal eine
zwei.
Nina.
Ja. Und zwar Caraxes. Because that little booty shake walk
Ja.
zu Tumbleton. Iconic.
Ja.
So great.
Ja.
Auch die Edits, ganz, ganz toll. Und Roddy the Ruin.
Den wollte ich auch nehmen.
Ja, wir können ja auch dieselbe Maus
Ja, das
haben.
stimmt.
Ja.
Proper fucking of the North.
North. Endlich durfte er sterben.
Endlich durfte er sterben und er durfte vorher halt Ormond noch mit in den Tod reißen.
Ganz genau. Und
Und
hat's enjoyed, all of
ja.
it. Auch der abgehackte Arm. Er war so, yeah, let's fucking go.
Ja.
Ja.
Fand ich fantastisch.
Great. Finde ich toll.
Ja.
Er auch in der Kombination mit hier dem kleinen super Chemistry, super
Ja, mit
funny.
Oscar Tully.
Ganz genau. Das war einfach eine gute Kombi. Das war hilarious.
Ja.
Ja. RIP.
Ja, wirklich RIP. Ich überlege gerade, ob ich auch noch irgendeine zweite nennen kann, aber kann ich jetzt gerade so gar nicht aus dem Stegreif.
Ja, wir tauschen heute.
Ja, aber mit Caraxes. Das war ja auch so toll, dass Matt Smith halt die ganze Zeit Englisch gesprochen hat und dann halt aber halt den Namen auf
Auf ganz
Hochwahlyrisch
genau.
ausgesprochen hat.
Toll.
Ja, toll. Auch Matt Smith, toll. Ja, toll, toll, toll.
Ganz,
Jetzt
ganz
wieder zwei
toll, toll,
Jahre
toll, toll.
warten. 2 Jahre warten.
Yay.
Ja, ihr müsst keine 2 Jahre warten, bis die nächste Folge kommt.
Sondern nur eine Woche.
Korrekt. Da könnt ihr euch auf eine Kinofolge dann schon mal freuen.
Genau.
Ja, und somit bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.